BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Heute am Mittwoch, dem 1. April, nicht ganz so refresh-mäßig wie sonst, denn wir werfen kurz einen Blick auf die Vorschläge der sogenannten Finanzkommission Gesundheit. Diese hat, Sie haben es alle gehört, am Montag ihre 66 Ideen vorgelegt, mit denen wir die Löcher im Gesundheitswesen stopfen sollen oder können, beziehungsweise die Politik möglichst rasch umsetzen sollte, geht es nach der Kommission und geht es auch nach vielen Stimmen in Medien und Politik. Doch, was ist von diesen Vorschlägen zu halten? Genügt das, um das Gesundheitswesen wieder auf Kurs zu bekommen? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Hochaktuell, hochrelevant finde ich zumindest, ich hoffe Sie auch, fangen wir also an.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung und Übergabe der Empfehlung der Finanzkommission Gesundheit zur Stabilisierung der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung. Dazu begrüße ich die Bundesgesundheitsministerin Nina Barken.
Hummels, bitte.
Guten Tag auch von meiner Seite. Heute der Tag, auf den einige gewartet haben. Ich freue mich jetzt auch, dass es soweit ist mit dem Abschluss des ersten Arbeitsschritts der Finanzkommission Gesundheit. Haben wir jetzt heute ein wichtiges Zwischenziel erreicht.
Am Montag ist es nun endlich passiert. Die Finanzkommission Gesundheit hat ihren ersten Bericht vorgelegt. 66 Empfehlungen mit einer Finanzwirkung von kumuliert über 42 Milliarden Euro. Das klingt durchaus beeindruckend. Doch die Frage ist, genügt das? Erstens, es ist besser als nichts. Und zweitens, natürlich genügt es nicht. Das weiß die Finanzkommission ja auch, weshalb es ja noch einen zweiten Bericht geben soll mit Strukturreformen. Also heute blicken wir sozusagen auf die erste Hälfte der Maßnahmen, die eher kurzfristiger orientiert sind. Und da müssen wir schon die Frage aufwerfen, geht es in die richtige Richtung oder geht es nicht in die richtige Richtung? Wir haben ja an dieser Stelle schon mehrere Podcasts gemacht zum Thema Gesundheitswesen. Wir haben mit Experten gesprochen darüber, warum Gesundheit so teuer ist, warum die Gesundheit bei uns in Deutschland teuer ist, aber gleichzeitig nicht so gut, Stichwort unterdurchschnittliche Ergebnisse, Lebenserwartung und Ähnliches, nicht so richtig super. Und natürlich die Frage aufgeworfen, wie kann man eigentlich dieses System reformieren? Und da dachte ich mir, es lohnt sich doch an dieser Stelle mal zu spiegeln, was wir in der Vergangenheit besprochen haben und was denn nun die Kommission vorschlägt. Quasi, welche Maßnahmen sind drin, welche Maßnahmen sind nicht drin, finden wir welche gut, finden wir welche schlecht. Das Ganze, auch das nochmal zur Einordnung, ist natürlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr relevant. Einfach deshalb, weil, ich erinnere an ein Gespräch mit Professor Raffelhüschen, wir zunehmend anerkennen müssen, ja, die Rente läuft aus dem Ruder, aber der Reformzeitpunkt ist schon verpasst. Im Gesundheitswesen, das läuft auch aus dem Ruder, da haben wir aber noch Hebel in der Hand, da können wir noch gegensteuern. Gleiches gilt übrigens auch für die Pflege. Also die Frage ist, was können wir jetzt tun im Gesundheitswesen? Und das ist eben die Aufgabe dieser Kommission. Tun wir nichts, müssen wir ganz klar sagen, werden die Sozialbeiträge explodieren. Für Rente, aber eben auch vor allem für Gesundheit. Das belastet uns alle. Wir haben weniger Geld in der Tasche. Vor allem aber macht es Arbeit noch teurer und den Standort Deutschlands noch unattraktiver für Unternehmen, denn vergessen wir nicht, die Hälfte der Kosten tragen die Unternehmen, was natürlich eigentlich ökonomisch gesehen Quatsch ist. Natürlich tragen es immer die Arbeitnehmer, aber die Lohnkosten werden entsprechend hoch sein. Das heißt, es wird immer mehr die Frage aufgeworfen werden, lohnt es sich in Deutschland zu produzieren, ja oder nein? Genau deshalb sind Sozialstaatsreformen so wichtig und deshalb sind sie so wichtig beim Thema Gesundheit. Die Dimensionen, um die es geht, sind wirklich gigantisch. Die Deckungslücke der gesetzlichen Krankenkassen soll 2027 bereits über 15 Milliarden Euro betragen. Das heißt, wir haben stark steigende Einnahmen, aber die Ausgaben wachsen seit einiger Zeit deutlich schneller. Loch dieses Jahr 15 Milliarden. Schon 2028 wären es dann, so die Kommission, über 21 Milliarden Euro Defizit, 2029 rund 32 Milliarden Defizit und im Jahr 2030 rund 40 Milliarden Euro Defizit. Das kann offensichtlich nicht so weitergehen. Der sogenannte Zusatzbeitrag, der gezahlt werden muss, würde von heute im Schnitt 2,9% auf 4,7% steigen müssen. Eine Mehrbelastung im Schnitt von 680 Euro im Jahr pro Mitglied. Wenn man sehr viel verdient, quasi an der weitesten Messungsgrenze liegt, kann die Belastung sogar bei 1440 Euro liegen, alleine nur aufgrund des Kostenanstiegs. So rechnet die Finanzkommission in ihrem über 400-seitigen Dokument vor. Die Ausgabendynamik ist durchaus besorgniserregend. Die Ausgaben sind zum Beispiel 2024 um 7,8% gestiegen. 2025 waren es dann 7,9%. Und das ist natürlich viel mehr, als die Beiträge gestiegen sind. Hinzu kommen einige besonders teure Komponenten, Stichwort beispielsweise Krankenhäuser. Das haben wir hier vielfach diskutiert. Wir haben erheblich Überkapazitäten. Überkapazitäten schaffen die eigene Nachfrage. Die Kosten gehen hoch. Und so stiegen allein die Krankenhausausgaben 2025 um fast 10%. Die Kommission sieht als Hauptursache die Preiskomponente. Das klingt wie so technisch im Prinzip, dass die Preise steigen. Nach dem Motto, wir haben das Problem, dass obwohl die Beiträge mit dem Lohnvolumen steigen, das Lohnvolumen in Deutschland steigt ja auch mit Inflation und mit Gehaltszuwächsen, Produktivität und so weiter, dass obwohl die Lohnzuwächse da sind, die Beiträge quasi nicht ausreichen, weil die Kosten deutlich schneller wachsen als eben die Beiträge basierend auf dem nominalen Lohnvolumen. Und das ist quasi ein Rätsel. Man könnte ja sagen, naja, die Menschen, die da arbeiten, verdienen es ja auch nicht deutlich überproportional mehr. Ein bisschen schon, da gab es ja einen gewissen Effekt nach Corona. Aber eigentlich ist es nicht der Fall. Das heißt, wir haben es vor allem zu tun mit Sachkosten, mit Medikamentenkosten, mit Strukturkosten wie Krankenhäusern und Ähnlichen, die sich die Kommission anschauen muss, wenn sie wirklich Einsparungen erzielen möchte, die wir ja dringend brauchen. So oder so kann man feststellen, wir stehen vor einer strukturellen Krise. Vor allem kommt ja demnächst noch der demografische Wandel hinzu. Das heißt, die Zahl der Beitragszahler wird sinken, während gleichzeitig die Zahl der Empfänger, quasi der Rentner, dieser Empfang entsprechend hochgeht. Und die Kosten wahrscheinlich auch hochgehen mit der weiteren Alterung der Gesellschaft. Wir müssen jetzt die Notbremse einschlagen. 66 Empfehlungen hat die Kommission vorgeschlagen. Wie gesagt, Wirkung ungefähr 42 Milliarden Euro für 2027 erhofft und über 60 Milliarden für das Jahr 2030 erhofft. Das wären in der Tat beeindruckende Zahlen. So, wo kommt das her? Die ersten, die einen Beitrag erbringen sollen, sind die Leistungserbringer und die Hersteller von Medikamenten beispielsweise. Hier sollen 19 Milliarden Euro gespart werden. Das entsprechen 45% des gesamten Einsparungsvolumens, welches die Kommission vorschlägt. Das ist der größte Block und es enthält eine substanzielle Einzelmaßnahme, über die man mal diskutieren kann. Es ist im Prinzip eine sogenannte globale Begrenzung der Vergütungsanstiege im Gesundheitssystem. Was ist darunter zu verstehen? Man kann sich vorstellen wie eine Art Mietpreisbremse im Gesundheitssystem. Normalerweise würden die Kosten beispielsweise um 10% steigen im Jahr 2026. Aufgrund verschiedener Faktoren, steigende Nachfrage, begrenztes Angebot, Möglichkeit, die Preise zu erhöhen, weil man neue Medikamente hat beispielsweise oder weil die Krankenhäuser einfach die Preise anheben. Und jetzt sagt der Staat, nein, das machen wir nicht. Wir erhöhen im Prinzip die Leistung nur um 5%. Was ist die Wirkung? Nun, wenn es bisher so war, dass letztlich die Anbieter sich nur die Taschen voll gemacht haben bei der Preiserhöhung, dann würde man sagen, naja gut, etwas weniger Marge, kein Problem, es ändert sich nichts. Wenn es aber so ist, dass die Kosten der Anbieter aussteigen, dann haben diese ein Problem. Nehmen wir mal die Energiekosten. Wir alle wissen es, wenn wir zur Tankstelle fahren. Zurzeit ist Energie teuer. Das schlägt natürlich auch bei Krankenhäusern durch. Das schlägt natürlich auch bei Krankentransporten durch. Stichwort Diesel zum Beispiel. Das heißt, da gibt es Kostensteigerungen und die können dann nicht weitergegeben werden, wenn es eine Deckelung gibt. Und dann gibt es genauso wie bei der Mietpreisbremse Nebenwirkungen. Eine Einschränkung des Angebotes, unter Umständen Versuche auf über andere Art und Weise Geld zu bekommen, etc. etc. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Rationierung. Will ich damit sagen, dass es falsch ist, die Kosten zu deckeln? Nein, keineswegs. Aber wir brauchen Strukturreformen, das weiß die Kommission auch. Wir brauchen Strukturreformen, wollen wir wirklich den Kostenanstieg begrenzen. So sehe ich die große Gefahr, dass ein Deckel verkündet wird, den man am Ende aber nicht wird durchhalten können, eben deshalb, weil es nicht die alleinige Gier ist der Spieler im Markt, sondern vor allem auch echte Kostensteigerungen, die sie irgendwie weitergeben werden müssen. Insofern, 19 Milliarden auf dem Papier, fast die Hälfte der gesamten Einsparungen sollen so erzielt werden, aber es ist natürlich schon eine Frage, inwiefern man das realisieren kann. Der zweite Beitrag zur Lösung der Finanzprobleme soll über eine andere Behandlung von sogenannten versicherungsfremden Leistungen erfolgen und vor allem auch eine andere Allokation der Kosten. Der größte Block hier, wir wissen es, 12 Milliarden, ist das Thema Bürgergeldempfänger. Jens Baas hat es mir vorgerechnet im Podcast. Die Kosten der Bürgergeldempfänger liegen bei ungefähr 300 Euro pro Kopf und der Staat zahlt nur 100 Euro pro Kopf. Die Differenz wird von den gesetzlichen Krankenkassen getragen, ich korrigiere, wird getragen von denjenigen Menschen, die Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind und Beiträge bezahlen. Das ist zweifelsohne eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Denn warum sollen nur diejenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und Beiträge zahlen, für die Bürgergeldempfänger aufkommen? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die gehört natürlich aus Steuermitteln bezahlt. Umso schlimmer finde ich, dass die Arbeitsministerin sofort gesagt hat, mit ihr auf keinen Fall. Dass sowohl Frau Baas wie auch Herr Klingbeil die Mittel nicht in den Bundeshaushalt nehmen wollen, ist natürlich eine Schande. Denn zum einen ist es die ungerechte Belastung der Beitragszahler und zum anderen zeigt es nochmal, wie die Politik auf alle Tricks und Wege versucht, sich vor ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Sanierung des Bundeshaushaltes, zu drücken. Beim dritten Block geht es um Mehreinnahmen. Die Beitragseinnahmen sollen um rund 5 Milliarden Euro steigen. Der Anteil am Gesamtpaket liegt bei ungefähr 11%. Hier steht die Idee im Raum, die haben wir schon oft gehört in den letzten Tagen, dass man die beitragsfreie Ehegattenversicherung abschaffen möchte. Das würde 3,5 Milliarden Euro bringen. Außerdem denkt man über höhere Beitragssätze für Minijob-Arbeitgeber nach, weitere 1,3 Milliarden Euro. Zum einen festhalten, das sind keine Einsparungen. Das sind Beitragserhöhungen für Familien und für Unternehmen. Jetzt kann man schon die Frage aufwerfen, ob die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten begründet ist, ja oder nein. Auch hier ist es wieder eine Frage, warum quasi die Kosten ausschließlich von den gesetzlich Versicherten zu tragen sind oder ob es sich nicht hier ähnlich wie bei den Bürgergeldempfängern um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt. Ich persönlich muss sagen, ich verstehe, dass man die beitragsfreie Ehegattenversicherung abschaffen möchte, einfach deshalb, weil sie Kosten besser reflektiert. Ich würde aber schon die Frage aufwerfen, ob man dann nicht im Gesundheitssystem wirklich differenzieren sollte. Eine Frage, die ich aufwerfen würde, und ich weiß, es ist hochproblematisch und sicherlich sehr kontrovers, ob man Bürgergeldempfängern wirklich in gleichem Umfang alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zukommen lassen sollte, wie jenen, die einen Beitrag leisten. Wenn man jetzt die beitragsfreie Ehegattenversicherung abschafft, also quasi Leute, die arbeiten, dazu zwingt, noch mehr Beiträge zu leisten, könnte ich mir vorstellen, dass das ohne eine entsprechende Korrektur beim Bereich der Bürgergeldempfänger dazu führt, dass sich immer mehr Menschen die Frage stellen, wozu arbeite ich eigentlich noch? Der vierte Hebel, wiederum nicht eine Einsparung, sondern eine Einnahmeerhöhung, sind die Patienten. Diese sollen über erhöhte Zuzahlungen insgesamt 4 Milliarden zur Sanierung der Kassen beitragen. Hier werden also die Versicherten direkt belastet. Und der fünfte Hebel sind dann die Konsumsteuern. Nicht ganz 2 Milliarden erhoffte die Kommission durch erhöhte Steuern auf Tabak, Alkohol und Zucker. Diese sollen zweckgebunden sein für die gesetzliche Krankenversicherung. Aber wir wissen ja, im Steuerrecht gibt es sowas wie Zweckbindung nicht. Alles fließt in einen Topf und Lars Klingbeil verteilt die Mittel dann, wie er gerne möchte. Das wären im Prinzip jetzt die Hebel. Wir sehen also eine Deckelung, wo man sehen muss, ob sie funktioniert, und zum anderen eher Maßnahmen, um die Beiträge und die Einnahmen zu erhöhen. Im Prinzip mehr Geld in das, wie ich finde, ineffiziente System. Fassen wir zusammen. Von den 42 Milliarden sind bestenfalls 23 Milliarden Euro echte Ausgabensenkungen im System, wobei es natürlich keine echten Ausgabensenkungen sind, sondern vor allem die Hoffnung, dass durch eine Deckelung die Kosten quasi unter einem bestimmten Niveau gehalten werden, mit den damit verbundenen Problemen. Die andere Hälfte, knapp 19 Milliarden, sind Umfinanzierungen und Beitragserhöhungen. Also doch mehr Zahlungen der Bürger in das Gesundheitssystem, welches, wie wir wissen, höchst ineffizient ist und deshalb erhebliche Einsparungspotenziale bietet. Die Kommission, das habe ich vorhin schon gesagt, wird in einem zweiten Teil, geplant ist bis Ende Mai, weitere Vorschläge machen, wie man strukturelle Reformen angehen kann. Nur, das, was wir jetzt gesehen haben, sind im Prinzip Notmaßnahmen, über die man durchaus geteilter Ansicht sein kann. Ich dachte, es wäre interessant, mal zu spiegeln, was die Kommission macht und was meine Gesprächspartner zum Thema Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren vorgeschlagen haben. Die Vergütungsbegrenzung, die wir diskutiert haben, also die sogenannte einnahmeorientierte Ausgabenpolitik, ist ja der größte Hebel. Das ist, wie dargelegt, eine Bremsmaßnahme. Ob die wirklich funktioniert, da bin ich skeptisch. Jens Baas hat im Februar 2025 dazu erklärt, dass das System sich letztlich ja die eigene Nachfrage schafft. Er hat erklärt, wer zu viele Betten hat, der füllt sie auch. Wer einen Herzkatheter hat, der setzt ihn auch ein. Hier könnten in der Tat die Vergütungsanreize dazu führen, dass es zu weniger Mengenverbrauch kommt, dass im Prinzip weniger Krankenhausbetten belegt werden und dass weniger Herzkatheter eingebaut werden. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Wie gesagt, ob das dann so funktioniert, ich persönlich bin etwas skeptisch. Ein weiteres Thema ist die Eigenbeteiligung. Die Kommission empfiehlt eine Zuzahlungserhöhung auf Realwertniveau, also 1,9 Milliarden Euro. Das geht in Richtung dessen, was die Professoren Augurski und Karyanidis in Folge 297 vorgeschlagen haben. Sie gingen allerdings deutlich weiter. Sie haben vorgeschlagen, eine gedeckelte, sozial gestaffelte Eigenbeteiligung einzuführen von 1% des beitragspflichtigen Einkommens. Das wollten sie deshalb, um auf diese Art und Weise die übermäßige Inanspruchnahme beispielsweise von Ärzten zu dämpfen. Ich erinnere daran, dass die Deutschen mehr als doppelt so viel zum Arzt gehen wie die Bürger anderer Länder, wie beispielsweise Frankreich oder in Skandinavien. Hier geht die Kommission nicht so weit. Sie sagen im Prinzip, okay, ihr zahlt ein bisschen mehr für die Rezeptgebühr. Aber im Prinzip wirklich zu sagen, wir machen eine Eigenbeteiligung, auch verbunden mit einer Kostentransparenz, das gibt es leider nicht. Interessant finde ich den dritten Punkt, Zweitmeinungen. Zu sagen, es muss eine obligatorische Zweitmeinung geben, bevor beispielsweise ein Knie oder eine neue Hüfte eingebaut wird. Das ist sehr, sehr richtig. Wir wissen, auch das hat Jens Baas erklärt im Podcast mit mir, es gibt sehr viele unnötige Operationen. Deutschland ist, was Knie und Hüften betrifft, Spitzenreiter pro Einwohner. Und das wirft die Frage durchaus auf, ist das immer nötig oder ist es nicht eine Möglichkeit für die Institution, die das durchführt, Einnahmen zu generieren. Die Bürgergeldbeiträge aus Staatsmitteln zu zahlen, ist eine Forderung gewesen, die alle meine Gesprächspartner erhoben haben. Und das ist ja auch richtig so. Alles andere ist einfach nur höchst ungerecht. Was fehlt denn nun? Es fehlt zum einen das Primärarztsystem. Das kann man der Kommission zugutehalten. Vielleicht kommt das ja dann im Mai. Augurski und Karyanidis haben dieses Primärarztsystem als zentrale Steuerungsmaßnahme vorgeschlagen. Der Hausarzt agiert dann als Gatekeeper, wie beispielsweise in Niederlanden oder in Dänemark. Im Kommissionsbericht ist es noch kein Thema. Meine Hoffnung wäre, dass es dann Thema ist im Mai. Ein weiterer Hebel ist die sogenannte Ambulantisierung. Das heißt, nicht mehr jeden ins Krankenhaus zu legen, sondern immer mehr Dinge eben ambulant zu behandeln. Im Vergleich zu Dänemark haben wir beispielsweise 40-50% mehr stationäre Fälle. Man könnte Gallenblasen, aber auch Leistenbrüche durchaus ambulant behandeln. Und bei uns findet das in Krankenhäusern statt. Die Kommission setzt auf eine Fallzusammenführung. Das heißt, man kann einen Fall nur einmal abbrechen und nicht mehrfach. Aber es wäre natürlich besser zu sagen, wir müssen hier grundlegender eingreifen und nicht sagen, wir machen alles eben stationär. Der dritte Hebel ist die Krankenhauskonzentration. Es wird immer wiederholt, wir haben viel zu viele Krankenhausbetten und die Betten schaffen nicht die eigene Nachfrage. Das hat Jens Baas gut erklärt, das haben die anderen Gesprächspartner erklärt. Wir müssen das dringend angehen. Wir brauchen das übrigens nicht nur zur Kostensenkung, sondern brauchen es vor allem auch zur Verbesserung der Therapie. Die Hälfte der Tumorpatienten in Deutschland wird beispielsweise nicht in spezialisierten Tumorzentren behandelt und das führt nicht nur zu höheren Kosten, sondern vor allem auch, und das ist bedauerlich, zu schlechteren Ergebnissen. Ein weiterer Hebel, den wir in den vergangenen Podcasts besprochen haben, ist die Digitalisierung. Ich erinnere daran, dass McKinsey das Einsparpotenzial durch Digitalisierung auf 42 Milliarden Euro beziffert. Das sind 12% der gesamten Gesundheitskosten. Das kommt gar nicht vor, kommt sicherlich im Mai, aber ich denke, wir müssen dringender hier vorgehen und müssen schneller handeln. Wir verlieren einfach viel zu viel Zeit. Jens Baas hatte dann in seinem Gespräch mit mir auch vorgeschlagen, generell die Schnittstelle oder die Trennung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung aufzuheben. Er hat ganz klar gesagt, er ist nicht für eine Bürgerversicherung, sondern er wollte quasi einen intelligenten Zusammenschluss beider Systeme, wo alle quasi in allen Versicherungen sich versichern können grundsätzlich und dann eben über Zusatzversicherungen höhere Leistungen bekommen können. Die Kommission hat das noch nicht aufgenommen, aber ich gehe davon aus, im Mai ist das Thema. Weitere Hebel, die sicherlich noch bearbeitet werden müssen, sind beispielsweise mehr Eigenverantwortlichkeit für Pflegekräfte. So können in einigen anderen Ländern beispielsweise Pflegekräfte eigenverantwortlich handeln ohne einen Arzt, zum Beispiel in Skandinavien. Das ist sicherlich ein Hebel. Und generell die grundlegende Kosten-Nutzen-Bewertung. Wir müssen dazu übergehen, die medizinischen Maßnahmen jeweils auf Kosten-Nutzen zu überprüfen, wie das beispielsweise in Großbritannien schon seit langem der Fall ist. Die Kommission hat auch dieses Thema bis jetzt nicht angesprochen. Das heißt, wir halten heute fest. Es ist gut, dass es eine Kommission gibt. Die Kommission macht solide Arbeit eines Buchhalters. Sie hat Wege aufgezeigt, quasi mit Ad-hoc-Maßnahmen Lücken zu schließen. Aber sie ist weit davon entfernt, die Strukturreform, die das Gesundheitswesen braucht, auf den Tisch zu legen. Dazu hat sie noch Zeit bis Ende Mai und wir müssen hoffen, dass das passiert.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Da es am heutigen Mittwoch eine Refresh-Folge ist, wollen wir kurz in einige Aussagen meiner Gesprächspartner aus früheren Folgen hineinhören. Bevor wir das tun, noch dieser Hinweis. Wenn Sie weiterhin sehr gut zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen informiert sein möchten und noch kein Handelsblatt-Abonnement haben, so können Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein sogenanntes H-Plus-Vorteilsangebot nutzen. Für nur 1 Euro können Sie so für 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Wie immer finden Sie die Informationen auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Wie dargelegt, haben wir zum Thema Gesundheitssystem und erforderliche Reformen in diesem Podcast bereits ausführliche Gespräche geführt. So mit Jens Baas in Folge 282 im Februar 2025. Jens Baas ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, war früher mal Kollege von mir bei Boston Consulting und ist Arzt. Er hat im Februar 2025 klargemacht, warum das System eines der teuersten der Welt ist, ohne überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern.
Meine Grundhypothese ist, für die ich auch politisch überall einstehe, wir müssen endlich mal überlegen, wie kriegen wir für das Geld, was wir einsetzen, endlich bessere Leistungen und nicht immer nur überlegen, wie können wir einfach noch mehr Geld den Leuten abnehmen, um die schlechten Leistungen irgendwie weiter zu bezahlen.
Baas hat damals sehr gut erklärt, wo die Verschwendung stattfindet. Zu viele Krankenhausbetten, die sich ihre eigene Nachfrage schaffen. Unnötige Operationen, die nur gemacht werden, weil sie sich finanziell lohnen. Ein Bürokratieapparat, der Milliarden verschlingt. Und versicherungsfremde Leistungen, vor allem die Unterfinanzierung der Bürgergeldempfänger, die den gesetzlich Versicherten aufgebürdet werden.
Jeder Bürgergeldempfänger kostet die GKV-Versicherten jeden Monat 200 Euro. In Summe summiert sich das auf etwa 10 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, diese staatliche Aufgabe dafür zu sorgen, dass Menschen, die gerade nicht arbeiten, auch krankenversichert sind, in Klammer nochmal, gute Aufgabe soll so sein, diese staatliche Aufgabe zahlen zu 2/3 die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, nicht der Steuerzahler und damit übrigens Privatversicherte auch nicht. Da werden Aufgaben, die eigentlich staatlich sind, auf die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung abgewälzt.
Was am Ende dazu führte, dass Jens Baas eben gesagt hat, wir brauchen ein neueres Versicherungssystem.
Wir dürfen nicht die Diskussion führen, Bürgerversicherung. Und schon gar nicht dürfen wir sie führen mit diesen Neiddebatte, dann gibt es 2-Klassengesellschaft oder sonstige Dinge. Das halte ich für falsch. Sich zu überlegen, wie ein neues System aushalten kann, halte ich für extrem wichtig.
Gut, aber Bürgerversicherung ist ja das Thema, dass alle einzahlen mit ganzen Einkommen und so weiter und so fort.
Ja, auch das ist in der Bürgerversicherung so. Auch das würde ich nicht unbedingt als Voraussetzung eines neuen Versicherungssystems sehen. Ich finde auch so Themen wie eine Beitragsbemessungsgrenze ist durchaus was Sinnvolles. Muss man jetzt nicht ad infinitum nach oben treiben. Welche Einkommensarten man dazu machen kann, hat mit der Art der Versicherung nichts zu tun. Das kann man, sage ich mal, sowohl in der heutigen als auch in der anderen machen. Ist letztendlich eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber zu haben, wir haben 2 Systeme, in denen einer, und ich sage es mal ganz deutlich, sagen kann, ich bin gesund und reich, also gehe ich mein eigenes System und lasse die krank und nicht reichen in ihrem System für sich irgendwie ihre Solidarität machen. Das ist was, was auf Dauer irgendwie nicht gut funktionieren kann. Was funktionieren kann, ist, wie in der Deutschen Bahn. Jeder kommt im Zug gleich an. Alle steigen gleich ein und kommen gleich an, in Klammern oder auch nicht. Aber ich meine, im Idealfall sollten sie gleichzeitig ankommen. Der eine hat halt mehr Beinfreiheit als der andere. Das wäre okay im Gesundheitssystem. Weil wir haben die Situation, für den einen fahren extra Züge. Das heißt, die einen zahlen die ganzen Gleise, die einen zahlen alles. Der andere kriegt dann einen extra Zug, während der mit der 2. Klasse gar nicht fahren darf. Das ist nicht okay. Was nochmal okay wäre, wäre eine 1. Klasse im gleichen Zug. Und das heißt eben ein gleiches System, ein gleicher Zug für alle. Und wer dann die 1. Klasse bezahlen möchte, soll halt zusätzlich sichern, kann er machen.
In einem 2. Gespräch wird die Professoren Boris Ogurski und Christian Karyanidis in Folge 297 im Mai 2025 haben wir ebenfalls das Gesundheitswesen beleuchtet. Die beiden haben ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Gesundheit der Zukunft«. Im Gespräch wiesen sie darauf hin, dass die Deutschen medizinische Leistungen in einem Ausmaß in Anspruch nehmen, das international seinesgleichen sucht.
In Deutschland ist das ganz große Problem, dass wir eine extrem große Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen haben. Ja, wir gehen im Schnitt mindestens 10-mal pro Jahr zum Arzt, und zwar jeder im Durchschnitt, ja, vom Neugeborenen bis zum Greis. Kann man sich kaum vorstellen, diese Zahlen. Die Kosten entstehen vor allen Dingen durch die Menge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ogurski weist zudem darauf hin, dass die Kosten aufgrund des demografischen Wandels weiter steigen werden.
Wir altern, wir haben mehr Nachfrage, wir haben mehr Bedarfe und wir müssen mehr Leistung erbringen und bezahlen. Und da haben wir verschiedene Institute gehabt. Da gibt es das IGES-Institut, da gibt es Deloitte, da gibt es aber auch Professor Raffelhüschen, der für uns gerechnet hat. Und die haben nochmal eine Prognose gemacht bis 2035 und da landen wir deutlich über 50% Sozialabgaben. Ich glaube, da muss man nichts dazu sagen. Das ist nicht machbar. Das ist weder für die Wirtschaft machbar, weil einfach die Arbeitskosten dann zu hoch sind. Dann ist Energie vielleicht gar nicht mal das Wichtigste dann noch, dass sie sagen, lieber nicht in Deutschland. Und für die Arbeitnehmer ist es eben auch schwierig. Ja, ich meine, soll ich da noch eine große Leistung anbieten? Das wird so nicht kommen, weil wir was tun müssen.
Die konkreten Reformvorschläge der beiden, Primärarztsysteme Gatekeeper-Funktion, sozial geschaffelte Eigenbeteiligung, Ambulantisierung, Zentralisierung der Krankenhäuser, eigenverantwortlich behandelnde Pflegekräfte und konsequente Digitalisierung. Karajanidis brachte es so auf den Punkt.
Nur man braucht jetzt auch den Mut. Und das bedeutet auch, wir brauchen eine Gesundheitsministerin, die bereit ist, sich jetzt in den Wind zu stellen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist unangenehm mit den ganzen Playern, die wir im Gesundheitswesen haben. Wenn die Ethikkeule direkt geschwungen wird, dass irgendwelche Patienten sterben, das muss man ein Stück weit auch politisch aushalten können. Ich glaube, das ist etwas, wo wir gut dran täten, wenn wir jetzt auch wirklich mit Mut voranschreiten.
Professor Ogurski hatte wahrscheinlich eine Erkenntnis, die nicht nur fürs gesunde System zutrifft.
Vielleicht kann man sogar da ein bisschen überspitzen. Ne? Deutschland bewegt sich eigentlich nur in der Krise. Wir haben jetzt eine echt neue Situation, die wir noch nie hatten in dieser Form. Ja, 50% Lohnnebenkosten. Welches Auto soll da in Deutschland noch vom Band laufen? Wir steuern auf eine Situation hin, da können wir noch so viele Unterstützung, Investitionen machen. Da können wir auch die Steuern hier und da noch ein bisschen absenken. Das wird das Ganze so sehr toppen, dass die Wirtschaft so stark gelähmt wird, dass wir jetzt handeln müssen.
Fazit. Die Kommission hat geliefert und das ist besser als nichts. Klar, man hätte besser sein können, aber 66 Empfehlungen liegen auf dem Tisch. Ich glaube, die Hoffnung auf Kosteneinsparungen, so wie sie es jetzt angedacht hat, dürfte am Ende trüben. Aber vielleicht irre ich mich ja, ich muss ja nicht immer recht haben. Wir haben gesehen, es gibt mehr Maßnahmen auf der Einnahmenseite, als einem recht sein muss, über die man diskutieren kann, aber einige, über die man nicht diskutieren müsste. Stichwort Bürgergeldempfänger. Eins ist klar, das sind die einfachen Maßnahmen, wenn es darum geht, unser Gesundheitswesen zu sanieren. Die richtig harten Maßnahmen kommen erst noch und die müssen entsprechend grundlegend sein, wollen wir das Gesundheitssystem nachhaltig aufstellen. Einfach mehr Geld in das System zu werfen, was die Politik gerne macht, das ist sicherlich der falsche Weg. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken für diese etwas ungewöhnlichere Folge vom BTO Refresh. Am kommenden Ostersonntag geht es dann weiter mit einem grundlegend schönen Thema, wo wir uns grundlegend mit etwas beschäftigen und etwas Abstand nehmen von den tagesaktuellen Entwicklungen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.